Hey Marcel, was hast du denn da eigentlich wieder im Kühlschrank versteckt?
Das, mein Freund, das ist Papas Bester.
Irgendwie ein Geheimtipp.
Ist es auch. Johannisbeerlik, Erdbeertraum, Mango-Maracuja, alles selbst gemixt und per Hand abgefüllt.
Okay, und warum im Kühlschrank?
Weil der eiskalt einfach noch besser knallt.
Alter, der ist ja wirklich gut.
Wart ab, jetzt gibt's auch Mamas Bester. Kirsch, Vanille.
Alles klar, wo bestelle ich?
Ganz easy, Jens. papas-bester.de
Papas Bester, probier's selbst.
Bitte genießt Alkohol verantwortungsvoll.
Und in Maßen.
Eigentlich ist es ein perfektes Datum, dass der Jens völlig eskaliert, weil wir sind heute am 11.11. Also zumindest chartmäßig 83. In diesem Sinne, herzlich willkommen, hier ist der Podcast Musikgeschichte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Jens, mein Freund.
Hallo.
Genau. So. Lieber Jens.
Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Könnt ihr ihm mal sagen, dass dieses so überhaupt nicht geht? Einfach mal ein anderes Wort. Oder ich lege ihm einfach mal so einen Zettel hin, wo so ein paar andere Füllwörter mit dabei sind.
Nee, du machst einfach mal Strichliste.
Moment mal. Ich schau mal. Mal gucken.
Eiferbipscht.
Naja.
Eiferbipscht. Mein lieber Jens, eine neue Folge Podcast Musikgeschichte. Wir sind mittlerweile schon in der Folge 207 und wir sind in den 80ern angekommen. Am 11.11.83. Wir waren schon mal in den Jahren oder im Jahr 83 und insgesamt dreimal. Wir sind das vierte Mal da und der Jens wird uns jetzt mal sagen, was wir dort schon alles besprochen haben.
Wir waren im Februar, im Juli und im April. Jeweils Folge 42, 105 und 138.
Genau. Warum ich den 11.11. genommen habe, keine Ahnung.
Weil du ja mittlerweile ein Faible hast für den 11.11.
Ja, das kann auch sein, aber ich glaube, ich wollte einfach den November filmen. Hm. Genau, so. Damals auf Platz in den Charts für den Jens, der die Charts hören will. Also Jens gibt es ja bei uns noch und nöcher. Der Jens, der die Charts hören will, auf Platz 3 Paul Young mit Come Back and Stay. Auf Platz 2 Culture Club Karma Chameleon. Und Platz 1 Gazebo I Like Chopin.
Du hast ja rausgesucht, du kannst ja beginnen, oder?
Ich soll beginnen.
Du hast ja das Datum rausgesucht.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal, ich habe mir hier eine Notiz reingeschrieben, es war krass schwer, was rauszusuchen aus diesen Charts, weil es sind extrem viele Sachen drin, die wir schon besprochen haben, ja, also wo wir wirklich schon drüber, da war mit drin, ich glaube, Peter Maffay war mit dabei, dann Nicole war mit dabei, es waren viele Sachen, wir sind auch mitten in der NDW, waren viele NDW-Sachen dabei. Und es wird langsam, wird es ein bisschen schwierig, tricky. Man muss sich dann auch mal mit Songs beschäftigen, die man eigentlich nie so auf dem Radar hat oder beziehungsweise die man, wo man sagt, interessiert mich eigentlich nie, aber da müssen wir uns jetzt ranwagen, lieber Jens.
Und bevor es losgeht, erfüllst du einfach nochmal die Aufgabe vom letzten Mal. Was war dein erster bewusst gehörter NDW-Song, den du...
Also ich weiß es nicht mehr, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, wir waren im Ferienlager in Markersbach und im Ferienlager gab es abends Disco. Und da lief Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Da lief den ganzen Abend, dann lief Peter Schilling, völlig losgelöst. Und dann lief Markus, ich will Spaß. Und ich glaube, Nena lief auch die 99 Luftballons. Also irgendwo in der Region bin ich das erste Mal mit NDW in Berührung gekommen. Allerdings muss man sich darüber unterhalten. Es gibt ja diese Doku vom ZDF, NDW sozusagen. Und das... Dort war es ja auch so, dass es die NDW auch bei uns in der DDR gab. Ne?
Gab es auch in der DDR.
Genau, und da sind solche Songs wie zum Beispiel von den Pudis TV-Show wird dort einwandfrei in die NDW mit reingezählt. Und das habe ich natürlich deutlich eher gehört, die TV-Show von den Pudis.
Ne? Für mich jedenfalls zählt DDR-mäßig rein, Jörg Hindemith, Bitte, Bitte, Honey.
Zum Beispiel, genau.
Aber auch so eine Geschichte.
Oder hier der Hobby-Kosmonaut müsste eigentlich auch mit
rein. Ja, von Andreas Lück.
Genau, das müsste dort auch mit reinziehen. Aber wie gesagt, so wenn man die Pudis noch mit reinnimmt, TV-Show. Das war so damals unser Ding. So, lieber Jens, wie schwer war das für dich hier, Songs rauszufinden? War diesmal...
Ja, es war schon ein bisschen mehr tricky, aber ich habe was gefunden.
Hast du was gefunden, okay. Ich bin bei meinem ersten Song und der kriegt von mir 2 Sterne.
Hm.
Ist nicht viel. Starteinstieg, 19. Fünfter, also ich bin auf Platz 21, Entschuldigung, das wollte ich noch dazu sagen.
Nein, bin ich nicht.
Chartanstieg 12.09.83 auf 52, letzte Chartposition 28.11.83 auf 61. 12 Wochen in den Charts. Das ist ein typischer Auswuchs der NDW. So, das ist so ein typischer One-Hit-Wonder-NDW, einmal und nie wieder und weg. Und ich finde diesen Song auch selbst, wie soll man sagen, also ich habe ihn noch nie gespielt, weil ich weiß, wenn ich den jetzt spiele, den kennt kein Schwein. Also zumindest, wenn du NDW-Runde spielst, spielst du ja die Klassiker, völlig losgelöst, dann ein bisschen was von Nena, Peter Schilling, dann vielleicht noch in Hubert K. oder sowas, das kann man damit reinmachen, da, und in Fräulein Menke. Aber den würde ich zum Beispiel nie spielen, weil die würden mich alle angucken und sagen, ey, was will der Typ dort oben von uns? 33.642 Spotify-Follower und 1,4 Millionen Spotify-Plays. Ansonsten, ich gucke gerade, ob ich denn da irgendwas...
Geht es um einen Gegenstand?
Nein, nein. Der hat unter anderem, also der Künstler hat unter anderem Songs für Roland Kaiser, Olaf Henning und Peter Wackel geschrieben.
So schön.
Ja.
Für den Künstler.
Für den Künstler, genau. So, und wie gesagt, also einmal gehört, dann immer vergessen. Ich habe ihn jetzt erst in den Charts wieder entdeckt. Und wie gesagt, das ist so typisch, ein ganz, ganz typischer NDW-Hit, wo die gesagt haben, komm, wir machen schnell was, dass wir schnell in die Charts kommen und was nicht alles zusammengezimmert und dann vor Feierabend. Und den hast du nie wieder was gehört von dem Typen.
Ich würde mich überlegen, wenn du sagst, es hat nichts zu tun mit, also...
Ich weiß nicht, ob du das...
Die hat im Grunde genommen auch nicht nochmal einen zweiten Hit.
Also ich kenne keinen zweiten Hit. Also das ist, wie gesagt, nee, gar nichts.
Ich bin am Überlegen, wirklich am Überlegen.
Er hat unter anderem auch Musik für den Reitsportbereich komponiert. Warum es da ein eigenes Genre gibt, weiß ich nicht, aber es gibt Musik für den Reitsportbereich.
Gut, ein Schuss, aber das hat ja nichts mit dem Gegner zu tun. Spliff wird es nicht sein.
Nee, Spliff würde ich auch nicht als One-Hit-Wonder bemerken.
Ja, deswegen war ich jetzt kurz am Überlegen.
Nee. Also wie gesagt, Höchstplatzierung war 21 in Deutschland. Also das war das Höchste. Also es war, wie gesagt, 12 Wochen.
Wir hören ganz einfach mal rein. Ich bin da jetzt, NDW ist so vielfältig, aber du hast gesagt One-Hit-Wonder, normalerweise müsste ich kennen, aber du sagst an sich, hast du nie gespielt, aber ne, erzähl.
Gespielt habe ich noch nie und ich würde auch nicht spielen, weil den kennt kein Schwein.
Na, dann hören wir mal rein. Bin ich mal gespannt, ob vielleicht doch ein Schwein das kennt, ja.
Gut. Jetzt gerade so mit miese Petrischer Miene. Strand von Helgoland.
Wahrscheinlich, also, da gebe ich dir recht. Das ist
am weißen Strand von Helgoland.
Weißen Strand von Helgoland.
Ja,
mir fällt nicht mal die Gruppe ein oder die.
Nico,
okay.
Nico ist ein einzelner Interpret.
Okay, okay.
Also wie gesagt, das ist so ein Auswuchs-NDW, was auch keinen langfristigen Wert hat, sozusagen. Also
um nochmal diese Wertung mit reinzubekommen, ich bin auch bei 2 Sternen. Das ist
Nico war 83, 84 das Pseudonym des deutschen Sängers, Arrangeurs und Songschreibers Ralf Roder. Bereits als Jugendlicher begann er eigene deutschsprachige Songs zu schreiben und studierte später Musik sowie Sportpädagogik. Anfang der 1980er Jahre startete er unter dem Namen Nico seine Karriere als Sänger. 83 gelang ihm mit Am weißen Strand von Helgoland sein größter Erfolg. Der Song erreichte Platz 21 der deutschen Charts und entwickelte sich zu einem bekannten Kultschlager der Zeit. Also hier wird es als Schlager bezeichnet. Weitere Singles konnten nicht mehr an den Erfolg anknüpfen. Mitte der 1980er Jahre veröffentlichte Roder unter ihrem Projektnamen Primetime einige englischsprachige Popsongs. Später arbeitete er vor allem als Komponist und Produzent für andere Künstler. Unter anderem schrieb er Songs für Roland Kaiser, Olaf Henning und Peter Wackel, haben wir ja schon gesagt. Außerdem betrieb er ein eigenes Tonstudio und produzierte Musik für den Reitsportbereich. Und zwar Nico am weißen Strand von Helgoland. Jens.
Sehr schön. Kann weg, wollte ich beinahe sagen. Naja.
Also, wie gesagt, das ist. Aber es wird halt, wir werden uns jetzt in nächster Zeit oder gerade in den 80ern werden wir uns öfters damit mit solchen Songs beschäftigen müssen. Das wird nicht anders werden, weil wir haben die Charts bald abgegrast, bis dann irgendwann mal der Punkt kommt, wo wir sagen, okay, wir können jetzt wieder über.
Aber wir haben ja noch das Jahr 2019.
Aber wir haben noch, genau, ja, haben wir auch noch, genau.
Haben wir auch noch. Das Erstaunliche, ich schweife jetzt so ein klein wenig mal ab. Erstaunlich ist, wenn man die derzeitigen Charts sich anschaut, wie viele alte Lieder dort einfach wieder auftauchen, weil halt die Chartlistung nach Klicks, nach Streams oder wie auch immer läuft. Im Grunde genommen, wenn man sich die aktuelle Chartgeschichte anguckt, dann entdeckt man wirklich viele Lieder, die eigentlich schon viele Jahre, Jahrzehnte
auf dem Buckel haben. Du brauchst bloß ein Biopic ins Kino bringen und wie viele Singles von Michael sind jetzt gerade in Charts drin von Michael? Ne?
Ja, genau.
Also das nur durch das Biopic. Ja, ja. Würdest du jetzt ein Biopic bringen, was weiß ich, meinetwegen über die Beatles, würden die Beatles jetzt auch wieder in den Charts auftauchen?
Und zwischendrin, wo es die Doku gab oder von Haftbefehl, war der auch mit,
genau,
mit einigen.
Richtig. So, lieber Jens, jetzt hast du sicher auch zwei Songs mitgebracht und ich bin gespannt, welche Song du als ersten hier da bringen wirst.
Bevor ich zu meinem ersten Song komme, für die es interessiert, wir sind bei der Soul-Statistik bei 6-mal so. Ja. Ich sollte eine Statistik machen. Habe ich jetzt gemacht, deswegen habe ich mein Handy an und ja, immer in dem Moment, wo du dieses schöne Wort sagst, so werde ich einen Strich machen oder einen Punkt bei mir machen. Mal gucken, wie viel rauskommt. Bin gespannt. Platz 32.
Schaue auf meinen zweiten Song. Nein, habe ich nicht. 32.
Chartanstieg 5.9.83 auf 56. Letzte Chartposition 16.1.84 auf 71. Und Höchstposition war Platz 24. 20 Wochen in den Charts. Niederlande Platz 48, Belgien 40, Neuseeland 32, UK 8, Platz 9 in den USA, Platz 33 in Kanada, Platz 33 in Australien und Japan Platz 7.
Japan Platz 7?
Ja.
Oh.
Schweizer Hitparade, hitparade.ch. Vierter Hit in Holland, guter Song. Für mich jedenfalls die beste Version des Liedes. 80s Classic, toller Song. Obwohl mich die immer genervt haben. Immer wieder hörbar, so groovy und cool. Fand die Songs im Allgemeinen nie so besonders, doch der ist wirklich gut. Geht noch schlimmer. Läuft bei mir unter Guilty Pleasure. Mag die melancholische Melodieführung. Und auch unser lieber Freund Wiedmann 1, göttlich. Im Podcast von Peters Pop Stories bei 80s wurde auch dieser Song vorgestellt. Ja, auch der Song, der mich zum Fan machte. 3,2 Millionen Spotify-Follower. Fast 215 Millionen Spotify-Plays. Über 991.500 Insta-Follower und über 82 Millionen YouTube-Plays. Das muss ich bei mir einen Punkt machen. Mache ich aber jetzt nicht. Du kannst überlegen. 4,77 von 6 Sternen.
Was jetzt nicht ganz rauskam, wo ich jetzt gerade hänge, ist die Tatsache, ich habe mir jetzt nicht ganz mitbekommen, handelt sich um Interpreten oder eine Band.
Kann jetzt mal den alten Marcel spielen?
Nee, ich will es ohne wissen. Das hast du jetzt ziemlich verschleiert, weil ich schwanke jetzt gerade zwischen drei Sachen. Ich schwanke, ich weiß damals in den Charts, weil ich habe mir auch angeschaut, war Rod Stewart war drin. Ich weiß aber nicht, warum ich zu Rod Stewart komme, ist, weil du die japanischen Charts und Rod Stewart ist in Japan ein absoluter Nationalheld, sozusagen. Dann war noch drin der Boytronic, was ich sehe oder beziehungsweise wo ich der Meinung bin, das ist was du anfassen würdest sozusagen und dann, aber die haben in Japan, würde ich nie nimmer in Japan verorten und dann noch sind noch Bananarama mit drin in den Charts, dort zwischen den drei schwank ich. Ich weiß aber nicht, was ich genau dort nehmen soll, weil das Problem ist dort, du hast dich nicht geäußert, in welche Richtung es geht. Jetzt würden mich nochmal von dir, die Spotify-Follower würden mich nochmal interessieren, wenn du mir die nochmal sagst.
Spotify-Follower sind 3,2 Millionen.
3,2 Millionen. Würde ich nicht Boytronic, Rod Stewart nehme ich an, hat deutlich mehr. Das müssten wir mal recherchieren. Gucken wir dann mal nach. Ich gehe jetzt mal Richtung Bananarama.
Wollen wir mal reinhören?
Wir hören mal rein.
Na los geht's.
Ja, da lag ich richtig. Aber es war wirklich schwierig. Es war wirklich schwierig, dann in die Richtung zu gehen, weil, wie gesagt, Rod Stewart ist in Japan absolut hoch angesehen.
Bananarama, genau. Cool Summer 1983.
Guck dabei mal, wie viel Follower Rod Stewart hat.
ist eine britische Girlgroup, die im Bananarama ihre ersten Hits wie Shy Boy, Cruel Summer, Marble De Niro's Rating gehen auf das Konto des Produzententeams Steve Jolly und Tony Swain. Von 86 bis 89 wurden sie von Produzententrio Stock Aitken Waterman betreut. Die Band verkaufte in ihrer Karriere bisher mehr als 40 Millionen Tonträger. Und jetzt gibt es ein bisschen mehr, weil ich konnte das nicht auseinanderpositionieren, weil es schon interessant. Gründungsmitglieder der Gruppe waren Sieben Fee, Karen Woodward und Sandra Dorlin, die zusammen den Demosong Aie Awama aufnahmen, der dem pseudo-japanischen Tanzalbum Le Monde Fabulé de Yamazuki, die fabelhafte Welt der Yamazuki, aus dem Jahr 1971 entnommen wurde und nur zur Demonstration der stimmlichen Fähigkeiten der Bandmitglieder in der für Europäer noch schwerer sprechbaren Version der belgischen Formation Blackwood auf Band gesungen wurde. Gegen eine oft geäußerten Vermutung handelt es sich bei der Blackwood-Sprachversion nicht um Original Swahili, sondern ein Kongo-Dialekt dieser afrikanischen Sprache. Dieses originale Demoband war so überzeugend, dass unbearbeitet in einer Single aufgelegt wurde und sich im Spätsommer 81 schnell zum Underground-Hit entwickelte, der sich in offiziellen Charts zwar nicht platzieren konnte, aber der Band den ersten Plattenvertrag mit London Records sicherte. Der Song wurde in verschiedenen Versionen in nachfolgenden Alben der Gruppe eingespielt. Die drei Frauen landeten im Titelbild trending Magazin The Face und wurden dort von der Post-Punk-Band Funboy 3 gesehen, die sie einluden als Gastsängerin auf ihrer Anfang 82 erschienenen Single It Ain't What You Do aufzutreten. Die Platte wurde ein großer Hit und erreichte Platz 4 der britischen Charts. Auf der nächsten Platte, We're Saying Something, im Cover der Velvet's Hits aus den 60er Jahren, revanchierten sich die Funboy 3 und steuerten nur ihrerseits Guest Vocals bei. Die Single erreichte April 82 5 in den britischen Charts. Auch der Titel Shy Boy, Juni 82 und Nana Hey, Kiss Him Goodbye, auch wieder ein Cover, kennt man ja. Im Februar 83 konnte sich im britischen Top 10 platzieren. Anfang 83 erschien dann Bananaramas Debütalbum Deep Sea Skywin, das dann überwiegend Teil von diesem Team, was ich schon erwähnt habe, Steve Jolly, Tony Swain, die damals auch aktiv waren für Alice Moyet und Spender Ballet, produziert wurde. Das im Frühjahr 84 veröffentlichte zweite Album, schlicht Bananarama, wurde komplett von den beiden produziert und dann verschaffte es natürlich der Band den Durchbruch in den USA und auf dem europäischen Kontinent. Und die erste Single-Auskopplung war der hier vorgestellte Song Cruel Summer. Finde ich immer noch ein klasse Song. Der hat so...
Hat einen schönen...
Ich gebe diesen Song, wir waren gar nicht bei unserer Bewertung, also ich gebe dem Song 5,5.
Ich schwanke zwischen 5 und 5,5, Tendenz zu 5,5, weil der hat so eine gewisse Leichtigkeit.
Genau.
Also der ist so, es gibt viele Songs, zum Beispiel Bananarama, Robert De Niro's Waiting ist ein Sacktreter, gebe ich ganz ehrlich zu. Und dieser Song hat so eine schöne Leichtigkeit, die einem nie auf die Eier gehen. Finde ich cool.
Also im Juli 83 Großbritannien an Platz 8 und ein Jahr Verspätung in amerikanischen Top 10, nachdem der Song natürlich im Film Karate Kid verwendet wurde, aber nach dem Willen der Band nicht auf dem Soundtrack enthalten war. Also die Band hat gesagt, ja, können sie nehmen, aber auf dem Soundtrack von Karate Kid war es dann doch nicht mit dabei. Und dann der größte Hit des Albums wurde im April 84, haben wir schon gerade eben erwähnt, nämlich Robert De Niro's Waiting. Und Bananarama versuchten mit dem Album ein bisherigen Spaß-Image wegzukommen und als Künstlerin ernst genommen zu werden. Ihre Songs, bei denen sie als Co-Autoren fungieren, beschäftigen sich daher auch mit sozialkritischen Themen wie Kinderarmut, Drogensucht und dem Bürgerkrieg in Nordirland. Ein Hintergrund der Songs war die Tatsache, dass ein enger Freund der Band kurz zuvor in Belfast erschossen worden war. Dann gab es das dritte Album. True Confessions schafften dann Bananarama im Sommer 86 dann endgültig den internationalen Durchbruch. Für die zweite Single-Auskopplung Venus, kann ich mich noch genau entsinnen, bei Formel 1 oder wo dann halt diese Videos gespielt haben, dieses Venus, was ja auch eine Coverversion war vom 70er-Jahre-Hit. Von welcher Band? Shocking Blue.
Shocking Blue, ja, Venus, she's got it.
Genau, und das wurde dann produziert von Stock Aitken Waterman. Und die haben das deswegen gemacht, weil sie begeistert waren bei Stock Aitken Waterman, dass sie ja bei Dead or Alive, You Spin Me Round, ihre Finger drin hatten. Also Stock Aitken Waterman war ja wirklich eine der Produzententrios der 80er Jahre. Da kam man nicht vorbei, was die alles so produziert haben.
Wo wir wieder bei dieser Sache
Produzenten-Remix
werden.
Nein, müssen wir nicht. So, So, Wieners avancierte zum weltweiten Top-Hit und bescherte Panorama ihren ersten und bisher einzigen Nummer 1 in den USA. In zahlreichen Ländern erreichte der Titel Top-Platzierungen, jedoch nicht in der Heimat, wo es nur auf Platz 8 kam. Und abgesehen von der wenig erfolgreichen Drinnensingle More Than Physical waren die übrigen Titel des Albums wieder von den ehemaligen Produzenten drin, nämlich von Jolly und Swain. Wieners war mit seinem High-Energy-Sound auch typisch für den Sound des Albums, das insgesamt von einer eher ruhigen Stimmung geprägt ist, von langsamen Stücken und Mid-Tempo-Nummern dominiert wird. Auch textlich schlägt sich diese Stimmung nieder, so handelt etwa der Song Trick of the Night, der Ende 86er letzte Single herausgekoppelt wurde, von einem Strichjungen. Nach dem großen Erfolg von Wieners erschloss sich dann die Band ihr viertes, im Herbst 87 erschienenes Album Wow, ausschließlich von Stock Aitken Waterman produzieren zu lassen. Dieser glatte Dance-Pop-Sound des Albums stieß allerdings nicht bei allen Fans auf Gegenliebe. Kommerziell war aber das Album sehr erfolgreich. 5 Singles erreichten britischen Top 20, 2 davon die Top 10. Und da erinnern wir uns gerne an I Heard a Rumor, auch so ein Lied von Panorama, was man immer noch im Blick, und die erste Single und erreichte als letzte Panorama-Single auch die amerikanischen Top 10. Die zweite Single, auch das hat man im Ohr, Love in the First Degree, die auf der Harmonie des Patchable Canons basiert, erreicht in Großbritannien Platz 3 und war dort auch einer der größten Hits der Band.
Und für Love in the First Degree war auch, hast du ja gesagt, Doc Aitken Waterman.
Genau,
das haben Doc
Aitken Waterman.
Das haben die bei einer Kylie Minogue-Single auf die B-Seite draufgeschmiert.
Ja.
Gesungen von Kylie Minogue.
So, und vom Image her entwickelt sich das Trio Richtung Camp. In ihren Musikvideos traten sie in verrückten, ultrabunten Kostümen auf und tanzten dilettantisch teilweise absurde Choreografien. Zum Morgenzeichen der Band wurden knapp bekleidete, muskulöse Background-Tänzer, mit denen sie gezielt auch ein homosexuelles Publikum ansprachen. Höhepunkt dieses Stils war eine Live-Performance von Love in the First Degree bei der Verleihung der Brit Awards 1988, bei der eine ganze Armada gut gebauter junger Männer in sehr knappen Hosen auftrat und eine stark sexuell konnotierte Aerobic-artige Choreografie vollführte. Und das war dann der letzte Auftritt von einem der Mitglieder, nämlich der Sieben Faye, die wenig später die Band verließ. Faye, die im Jahr zuvor dann den Eurythmics-Musiker Dave Stewart geheiratet hatte, gemeinsamen Sohn mit ihm zur Welt gebracht hatte, war schon seit Längerem unzufrieden mit diesem Sound von Stock Aitken Waterman, die halt sehr kommerziell unterwegs war. Dann bei den Aufnahmen zum Album Wow hat es Auseinandersetzungen dann gegeben und so ging sie dann von dannen. Ne? Und im Übrigen vorher gründete dann im selben Jahr noch das Solo-Projekt Shakespeare Sisters.
Ja.
Hört sie da auch mit dazu, ne? Und war natürlich auch sehr erfolgreich mit Shakespeare, aber dazu halt mal später. Und dann nach dem Weggang von Faye und Sir Darlin und Karen Woodward wollten als Duo weitermachen, aber die Plattenfirma befand, dass Panorama als Trio bleiben sollte. So wurde es 88 Jack O'Sullivan, ehemalige Sängerin der rockabillige Ben Sigel Sisters und eine alte Freundin der Bandmitglieder als Ersatz für Faye rekrutiert. Für I Want You Back, die vierte Single-Auskopplung Album Wow, wurde der Gesang von O'Sullivan neu eingespielt. Der Song erreichte Platz 5 der britischen Charts. Und kurz nach dem Erfolg veröffentlichten dann Panorama im Herbst 88 die Greatest Hits Collection, auf der mit Love, True and Honesty auch neue Songs vertreten war. Das Album wurde zum erfolgreichsten ihrer Karriere, erreichte Platz 3 in den britischen LP-Charts und die Band erhielt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als bis dahin erfolgreichste britische Girlband aller Zeiten. Zu dem Zeitpunkt. Und Anfang 89 nahm dann Panorama für das Comic Relief-Projekt die Coverversion Beatles Hit Help auf, habe ich auch noch im Blick.
Ja.
Das kommt, ne, als die Gäste sangen bei den Aufnahmen des Comic-Duos French and Saunders und die Schauspielerin Kathy Burke unter dem Namen Lana Lenunu mit. Sie hatten Panorama zuvor eine TV-Show parodiert. Die Single erreichte Platz 3 in UK-Charts und bis heute der letzte britische Top-10-Hit der Band. Und dann im Anschluss absolvierte die Band ihre erste und bis heute einzige Welttournee, die sie bis nach Japan und Australien führte. Ne? Es gab natürlich noch ein paar mehr Sachen dann in den nächsten Jahren, aber die große Zeit war dann schon die 80er Jahre von Panorama und ich finde die wirklich nach wie vor richtig super, die Musik.
Ja, ist End-80er und ist ein cooler Sound, den es immer noch
genau. Schön
gibt. Gut.
Also wer noch mehr erfahren will, die hatten dann logischerweise dann auch noch einige Geschichten in den 90ern und in den 2000ern. Aber die richtige Glanzzeit war halt in den 80ern. Soweit also zu Panorama.
Gut, mein lieber Jens, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Song. Und mein zweiter Song ist was Besonderes, weil wir reden über eine Künstlerin. Ja, so, und von der Künstlerin kannte ich bis zu dieser, zumindest bewusst bis zu dieser Sendung, nur einen Song. Den habe ich auch schon öfters gespielt. Vor allen Dingen in Nürnberg habe ich den sehr, 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 sehr oft gespielt. Ich dachte eigentlich, dass dieser Song, den ich in Nürnberg gespielt habe, dass der sozusagen zählt jetzt nicht rein. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Ja, sozusagen der bekannteste Hit ist. Aber nein, das ist nicht. Ich habe jetzt den bekanntesten Hit mit. Ich bin auf Platz 46 am Tag. Und wir uns schon wieder doppeln?
Nein.
Okay, das wären jetzt dreimal in Folge gewesen. So, Starteinstieg. Am 7.11.83 auf 46. Letzte Chart, also ist gerade eingestiegen. Letzte Chartposition, 30.01.84 auf 74. 13 Wochen in den Charts. Platz 35 in Deutschland, Platz 2 in UK, Platz 8 in den USA. Der Song ist im Original von Christy McCall aus dem Jahr 79. 126.178 Spotify-Follower und 13,5 Millionen Spotify-Plays. Und den Song, den ich... Der Song, über den wir jetzt sprechen. Und der Song, den ich kenne, oder beziehungsweise wo ich der Meinung bin, das war der größte Hit, der hat plus 3 Millionen Spotify-Plays. Also der ist nochmal 10 Millionen Spotify-Plays mehr. Es gibt eine Übersetzung. Du bist jetzt schon lange dabei. Oh, vielleicht könnte ich dich verlassen, aber ich weiß nicht wie. Und warum sollte ich jede Nacht einsam sein? Wann ich bei dir sein kann? Oh ja, du machst es richtig. Und ich höre nicht auf die Jungs, die sagen, dass du schlecht für mich bist und ich dich abweisen sollte. Und das, wie gesagt, war eine kleine Überraschung, dass das eigentlich von dieser Künstlerin der erfolgreichere und bekanntere Song war, über den wir jetzt reden. Mhm. Den ich kenne.
Hören wir mal rein.
Wir hören rein.
Also ich kenne das Lied, bin mir auch nicht ganz sicher, ob das die Künstlerin ist, wo es halt das ganz Schnelle gibt, was du wahrscheinlich spielen wirst. Und Born nannte sich...
Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg.
...nannte sich diese Tracy Ullman.
Richtig.
Und Breakaway.
Breakaway, ganz genau. Das ist der Song, den ich immer gespielt habe in Nürnberg, wo ich gedacht habe, das ist der größte Song. Aber nein, das They Don't Know, was wir jetzt gehört haben, ist der ihr absolut größter Hit. Und das war jetzt Neuland für mich und da habe ich auch was gelernt und ich gebe diesem Song 5 Sterne.
Bin, weil Nostalgiefaktor und so, lange nicht mehr gehört, ich bin bei 6 Sternen.
Oh.
Bin den wirklich, das ist dieser Nostalgiefaktor jetzt für einen Moment. Ich habe den Ewigkeiten nicht gehört, also ich... Wie ich schon immer erwähne, ich höre mir die Hitparade nicht komplett an, was für Lieder drin sind, sondern ich suche was raus, was ich soweit kenne. Aber das ist für mich 6 Sterne würdig.
Finde dieser Song.
Weil das so ein 60s-Sound, aber halt so in die 80er Jahre verfrachtet. So.
Ich finde, der Song hat so ein bisschen was Lolita-haftes. So was in der Richtung.
Ja.
Tracy Ullman, geboren am 30. Dezember 95 in Slough, England. Eine britische Schauspielerin, Komikerin und Sängerin. Seit 2006 hat sie auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie gilt als die kommerziell erfolgreichste britische Komikerin. Wusste ich gar nicht. Ne? Tracy Ullman wurde, wie gesagt, in England geboren, wuchs nach dem frühen Tod ihres Vaters bei ihrer Mutter auf. Bereits in jungen Jahren interessierte sie sich für Schauspiel, Tanz und Musik. Anfang der 1980er Jahre wurde sie zunächst als Sängerin bekannt. Mit Songs wie Breakaway und They Don't Know feierte sie Charterfolge in Großbritannien und in den USA. Besonders das Musikvideo zu They Don't Know machte sie international populär. Guckt euch das Video gerne mal an. Ich würde es ausnahmsweise mal, was wir eigentlich sonst nie machen, würde euch das Musikvideo mal in der Description diesmal verlinken. Schaut euch das an, das ist wirklich sehr cool gemacht. Parallel entwickelte sie sich erfolgreich als Schauspielerin und Komikerin. Mitte der 1980er Jahre zog sie in die USA und startete dort eine Fernsehkarriere. Große Bekanntheit erreichte sie mit der Tracy Ullman Show, in der Comedy-Sketche und Musik kombiniert wurden. Die Sendung wurde mehrfach ausgezeichnet und war auch deshalb bedeutend, weil dort erstmals kurze Trickfilmsequenzen der späteren Serie Die Simpsons gezeigt wurden. Also die Simpsons haben dort ein bisschen Ursprung gehabt. In den folgenden Jahren blieb sie als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin und Komikerin erfolgreich aktiv. Als Schauspielerin hat sie unter anderem mitgespielt in Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Sie erhielt mehrere Emmy Awards und gilt als eine der vielseitigsten britischen Entertainerinnen ihrer Generation. Tracy Ullman, They Don't Know. Ein schöner Song und ich bin ein bisschen stolz auf den Song, das ihr mitgebracht habt. Ich wollte noch was nachreichen. Wir hatten ja bei dem ersten Song wegen den Spotify-Followern gesprochen. Und ich lag gar nicht so falsch. Boytronic hat nur 32.100 Spotify-Follower und Rod Stewart hat 15,3. Also war ich bei Bananarama in der Mitte, war ich gut.
Warst du gut. Du warst ganz schön gut. Also sind wir auch zufrieden, dass der Marcel auch ganz schön gut war gerade eben. Und weil der Marcel gerade eben ganz schön gut war, komme ich jetzt einfach auch zu meinem zweiten Titel und bewege mich auf den Platz 55. Und die ist auch gleichzeitig die Höchstposition, der Platz.
Kann ich ja nicht haben. 50, hast du gesagt.
55.
55 kann ich ja nicht haben. Also, ja, warum? Wie? Ja, wie?
Ja, Chartanstieg 17.10.83 auf 59, letzte Chartposition 5.12.83 auf 72, 7 Wochen in den Charts, Niederlande Platz 25, Belgien 24 und UK 65. Die Freunde der Schweizer Hitparade haben zu erzählen. Geiler Italo-Sound, gefällt mir weniger, anstrengender Gesang. Knapp auf der guten Seite. Originalität.
Wie bitte?
Originalität gleich null. Eben Maxi aufgelegt. Fetter 80s Sound. Ich habe etwas Mühe mit diesem Song. Es fehlt ihm tatsächlich Eigenständigkeit. Legendärer Klassiker. Über 212.000 Spotify-Follower, über 7,7 Millionen Spotify-Plays, über 160.000 Insta-Follower. So, jetzt kommst du.
Italo, macht mich schon wieder fertig, weil was war drin? Es war Freeze, war auf alle Fälle drin, EIO war drin. Wobei, würdest du das in Italo-Sound reinschicken? Freeze?
Musst du wissen.
Nee, ich frage dich, nein. Also ich weiß, dieser Song wird es wahrscheinlich nicht sein. Würdest du das in Italo reinmachen? Es ist eine schwierige Sache. Ne?
Schwierig, schwierig.
Kano war drin, das hat man schon, Another Life hat man schon. 83. Ja, komm, wir hören mal rein. Es wird besser sein, wir hören rein, bevor ich mich...
Na, dann hören wir einfach mal rein. Los geht's.
Kopf und Kragen quatsche. So, Jens. Ja, hier, Divine.
Divine.
Aber frag mich jetzt nicht. Love Reaction, kann das sein?
Nennt sich Love Reaction.
Genau. So, ach, siehste, grüß.
Das ist doch schön.
Im Nachhinein.
Es ist natürlich auch starke Ähnlichkeit mit Blue Monday von New Order, ne?
Hat sehr viel von Blue Monday mit dabei.
So schaut's aus. Aber ein legendärer Klassiker. Bekommen hat diese Scheibe 4,44 von 6 Sternen. Wie viel gibst du?
Lass mich mal bis zum Ende deiner Ausführungen reden.
Wir reden von, wie schon gesagt, Divine Love Reaction. Bürgerlich heißt er Harris Glenn Milstead. Geboren am 19.10.1945 in Townsend, Maryland und gestorben am 7.3.1988 in Los Angeles. War ein US-amerikanischer Schauspieler und Sänger, der überwiegend in weiblichen Rollen auftrat, galt als bekannteste Drag Queen seiner Zeit. Sah sich aber eher als Charakterdarsteller. Wurde in eine konservative Mittelklassefamilie geboren. Schon als Kind spielte er mit Puppen und trug Frauenkleider. Seine Mutter gab an, dass ein Arzt ihr gesagt hatte, dass ihr Sohn mehr weiblich als männlich sei. Außerdem hat er schon immer gern gegessen und wurde in der Schule häufig verprügelt. Mit 12 Jahren zog Familie nach Lufferville, Vorort von Baltimore. Dort lernte er den gleichaltrigen Filmemacher John Waters kennen. Gleiches Interesse zu Filmen von Russ Meyer. Schauten sich auch Filme unter Einfluss von LSD an. Mit damaligen Schulfreundin ging er auf Kostümball verkleidet als Elizabeth Taylor. Zunächst arbeitete er als Friseur und organisierte Partys für seine Freunde, bezahlte da häufig die Rechnung, die seine Eltern bekamen. Auf Nachfrage beteuerte er immer seine Unschuld, auch mit Lügendetektortests. Also sie haben dann auch einen Lügendetektortest gemacht mit ihm. Laut Angaben Freunde rauchte er auch Haschisch. Nach Offenbarung gegenüber seinen Eltern, dass er schwul sei, und Drogen nehme, verstießen sie ihn. Später erfuhr dann die Mutter, dass er Divine sei und versöhnte sich dann mit ihm. Den Künstlernamen Divine, zu Deutsch die göttliche, himmlische, wurde Harris Glenn Milstead von seinem Jugendfreund und legendären US-Regisseur John Waters verliehen. KI unterstützt diese Info. Ab 1966 wirkte Divine als Mitglied der Filmcrew Dreamlanders in Spielfilmen seines Jugendfreundes John Waters mit. Auch bei anderen Filmen von Waters, Pink Flamingos, Female Trouble und Polyester, war er dabei und Divine übertrat in Frauenkleidern regelmäßig die Grenze des guten Geschmacks. Es gibt eine Szene in Pink Flamingos, wo die Wein Hundekot ist, um zur schmutzigsten Person der Welt ernannt zu werden. Als Midnight Movies wurden die Filme international bekannt und die Wein als Verbrecherin Babs Johnson 72 in Pink Flamingos erreichte Kultstatus bei Fans von Underground-Filmen. Es folgten weitere Filme, auch Dokus von Rosa von Frauenheim, letzte Rolle, erst nach seinem Tod, veröffentlicht 1989, veröffentlicht nämlich Out of the Dark, Mächte des Grauens. Anfang der 80er Jahre war Beginn der Musikkarriere mit New Yorker Produzenten Bobby Orlando und die Aufnahme von Songs. Die eroberten dann die Charts in den USA, Europa und Australien. Die Wein war einer der ersten Künstler, die in den Charts einen Sound etablierten, diesen High-Energy-Sound. Auftritte in großen Diskotheken Amerika, Europa und Asien, auch im Wiener U4. Elton John bat die Wein bei einem seiner Konzerte im Madison Square Garden aufzutreten. Höchstplatzierte Songs in den USA waren Native Love, Platz 21, in den Club Play Charts und Shoot Your Shot, Platz 39. In UK war, und da sind sie wieder, war dann von Stock Aitken Waterman produziert, You Think You're a Man, der erfolgreichste Hit, Platz 16 und auch in Australien Platz 8. Die Wein veröffentlichte auch I'm So Beautiful, Walk Like a Man und Twisted the Night Away. Wurden dann 1988 nach seinem Tod auf dem Album Made in England veröffentlicht. Im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, war Shoot Your Shot am erfolgreichsten, Platz 15 in Deutschland. Und Schweiz, wie auch Österreich, Top 10. Die Wein trat mit seinen Titeln auch in Fernsehshows Formel 1 und Flashlights auf. Die Wein starb im Alter von 42 Jahren am 7.3.1988 in einem Hotel in Los Angeles am Hollywood Boulevard an einem schweren Herzinfarkt. Zum Zeitpunkt des Todes wog er etwa 170 Kilo, zudem litt er an Schlafapnoe und sein Herz war vergrößert. Kurz vor seinem Tod war er für die Rolle von Peggy Bundys Onkel Otto vorgesehen. Einer schrecklich netten Familie, was aber dann nicht dazu kam, weil er leider verstarb. Soweit also zu Die Wein und Love Reaction.
Ja, waren wieder viele schöne Informationen. Gut, Jens, wir kommen zur Geschichte. Und zwar der 9. November 83. In Amsterdam wurde der Vorstandschef der Heinekenbrauerei Alfred Heineken und sein Fahrer gekidnappt. Jetzt haben wir's. Die Entführer forderten Lösegeld. Die beiden Entführten konnten nach dreiwöchiger Gefangenschaft von der Polizei befreit werden. 10. November 83. Das Unternehmen Microsoft kündigte auf der Comdex in Las Vegas das Betriebssystem Windows 1.0 an, Jens. Und am 26. November 83 mehrere Täter erbeuteten bei einem Raubüberfall auf ein Lagerhaus am Londoner Flughafen Heathrow 6.800 Goldbarren, Gesamtgewicht 3 Tonnen und Diamanten. Der bisher größte Raub der britischen Kriminalgeschichte wurde mit einem geschätzten Beutewert von 25 Millionen Pfund Sterling beziffert. Also 3 Tonnen haben die geraubt. Das muss da irgendjemand merken, wie das einfach weg ist. Das, wie gesagt, zur Geschichte. Und mein lieber Freund Jens hat natürlich wieder was Mönches mitgebracht.
Das Endquiz. Und wie soll es anders sein? Ich hole mir ja immer die Bezüge irgendwo her. Eine erfolgreiche Single erschien am 9.10.1999 von Enrique Iglesias, hieß
Rhythm Divine.
Genau.
Ach du, oh nein, nein, ach Jens, bitte nicht. Nee, nee.
Die dann auch auf dem nachkommenden Studioalbum mit Namen Enrique erschien. Das wievielte Studioalbum war denn das von Enrique Iglesias?
Das hat weder was mit dem 11.11. noch was mit dem Jahr 1983 zu tun. Es hat nichts damit zu tun.
Ach du Armer. Und zwar war das erste, das zweite, das dritte oder das vierte Album?
Das zweite.
Das war schon das vierte. Das erste Album war Enrique Iglesias 95, das zweite war Vivir 97, das dritte war Cosas del Amor 1998 und das vierte war dann dieses Album, was sich Enrique nannte. Und mittlerweile hat er 12 chartnotierte Alben rausgebracht, Enrique Iglesias. Das war nämlich das Endquiz. Ja, haben wir einen zufriedenen in den... Wieso hast du überhaupt einen Sessel und ich muss hier auf so einer komischen... Hier auf so einem Holzstuhl sitzen? Was ist denn da los?
Altersgerecht.
Also, ja, altersgerecht, ja, ja.
Altersgerechtes Sitzen. So, lieber Jens, jetzt komme ich zu meinem... Hier, mach einen Punkt, ich habe es gerade gesagt. Komme ich jetzt zu meinem Soundschnipsel. Wir sind auf Platz 6 am 25.10.82. Jens, 25.10.82.
Ja, dann mach mal.
Auf Platz 6. Lass doch erstmal ausspielen, auch die Hörer möchten eine Chance haben zu raten.
Ja, du hast ja gerade eben hier auch hier reingeflüstert. Relax, weil ich die mag.
Das hast du schön gesagt, Jens. Ich mag die auch.
Ja, ja.
Ich mag die auch. So, jetzt haben wir.
Liebe Freunde, ich habe mal ein bisschen mitgezählt. Könnt ihr ja überlegen, ob ich richtig lege. Könnt ihr dann nochmal nachzählen bei dieser Sendung.
War unter 15, reicht zu.
Hier nochmal.
Reicht unter 15. Und sowieso zählt dort nicht rein.
Ich habe einfach nur immer das genommen, was du immer von dir gegeben hast.
Ja, 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 ja. Ist ja gut. Jetzt so nicht. Gut, lieber Jens. Hier, wir sind jetzt fertig mit der Folge 207 oder 6 oder 207.
Ja, was ist jetzt? 207 sind wir. Das ist schon ein bisschen durcheinander hier drüben.
207 ist es ja auch.
Und wir jetzt. Waren ja jetzt in den 80er Jahren. Ist ja auch schon ein bisschen wieder länger her.
Oh Gott, ich sehe schon, was als nächstes kommt.
Das brauchen wir nicht verraten. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Lasst euch überraschen.
Ich wünsche mir das Jahr 2019 zurück.
Und bislang habe ich gezählt 14 Mal so.
Das ist da, habe ich da gesagt, unter 15.
Hast du gesagt, weit unter 15.
Weit unter 15. So, Freunde der Nacht.
Wir sind jetzt bei 15.
Und Jens, hier, denk bitte dran, 8, 9 und dann kommt die 10. Du wolltest dich um Gast kümmern.
Ja. Gemacht. Also, Freunde, wir sind wie gesagt bei 15 mal so.
Wir können noch was, ich habe jetzt kein so gesagt. Jetzt habe ich so gesagt. So, jedenfalls, Jens, pass auf.
16.
Wir haben eine Anfrage gekriegt von unserem guten Freund und Hörer Mirko.
Mhm.
Der Mirko möchte bitte gern eine Remix-Folge zum Thema Italo-Musik, weil wir haben es ja heute hast du ja Italo mitgebracht. Und wir können dem Mirko vor.
Du weißt aber schon grundsätzlich, dass wir an der Stelle, wenn wir Italo-Musik nehmen, dann wiederum Musik aus den Charts wegnehmen.
Ja, das ist einfach so. Man muss ja nicht unbedingt Italo-Musik aus den Charts geben. Aber wie gesagt, Mirko, zur Beruhigung, es wird eine Italo-Remix-Folge geben. Noch dieses Jahr. Wann, verraten wir nicht. Es wird jedenfalls nicht die nächsten 2-3 Wochen sein. Aber es wird dieses Jahr noch eine Italo-Folge geben. Nur für dich, lieber Mirko. Ja, dafür wünschen wir uns aber dann, wenn wir uns sehen, spätestens zur Eröffnung, Jens und ich, jeder ein Cuba Libre. Stimmt's, Jens?
Schon wieder hier Sachen hier rein.
Am 11.11. 2 Cuba Libre, bitte. Ja.
Mal gucken.
Mirko A. Punkt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
16 Mal hat er so gesagt. Dürft es nochmal nach 18, das würde dann eh beim Schnitt dann nochmal machen, würde gucken, ob er noch irgendein So dann rausnehmen kann.
Nein, weißt du, was ich machen werde? Ich werde dann bei der nächsten Folge, bei der 208, ja, mal deine S nicht ausschneiden, sondern werden mal Punkte setzen für deine S. Dann werden wir mal sehen, wer mehr so oder mehr Ä macht.
Das ist gut. Freunde, nochmal einen schönen Donnerstag und wir hören uns wieder in einer Woche. Bye, bye.